Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Mit diesem Wort aus dem Matthäusevangelium, was uns durch die kommende Woche begleiten möchte, seien Sie alle ganz herzlich begrüßt zu diesem Sonntagsgottesdienst. Und ganz besonders möchte ich begrüßen die Kinder allgemein, und vor allen Dingen die Kinder, die wohl ihren Tauftag im März, April, Mai haben und heute eine Einladung bekommen haben. Ungefähr 10 Kinder müssen das sein, die also heute ihren Tauftag feiern können. Nachher werden sie aufgerufen, vorgerufen und ganz zum Schluss gibt es natürlich dann auch die Einladung für alle Kinder in ihren Kindergottesdienst. Und nun wollen wir das erste angezeigte Lied miteinander singen. Was Gott tut, das ist wohlgetan.
dich, grüß dich, Amen. Amen, dich. Vater im Himmel, du bist die Hoffnung der Bedrängten. Sieh freundlich auf deine Kirche, bewahre sie in der Zeit und leite sie in die Ewigkeit. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistellesung für den heutigen Sonntag Judica steht im Brief an die Hebräer im 5. Kapitel. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Als Jesus unter uns Menschen lebte, hat er Gott, der ihn allein vom Tod erretten konnte, unter Tränen und voller Verzweiflung angefleht. Und Gott erhörte sein Gebet und befreite ihn aus seiner Angst, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Auch Jesus, der Sohn Gottes, musste durch sein Leiden lernen, was Gehorsam heißt. Nachdem er aber sein Opfer am Kreuz vollbracht hatte, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Ihr dürft euch setzen und alle Kinder, wie es der Pfarrer Lübcke schon gesagt hat, die eine Einladung zum Taufgedächtnis bekommen haben, sind recht herzlich eingeladen, mal nach vorn zu kommen.
Beziehungsweise ich überbrücke mal. Ihr bekommt also heute in Erinnerung an eure Taufe ein Licht. Jesus Christus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Darum haben wir übrigens auch hier immer wieder schöne Altarkerzen, die leuchten. Und ihr bekommt heute also in Erinnerung an eure Taufe ein Erinnerungstauflicht, könnte man es nennen. Und damit wünschen wir euch Gottes Segen, den ich euch auch noch zusprechen möchte. Und da beginne ich jetzt einfach mal bei den Kindern, die eine Taufkerze bekommen haben und sage: Der Herr segne dich und behütet dich. Amen. Der Herr segnet 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 und behütet dich. Amen. Wir haben eben so ein bisschen raues Lied gesungen, das gar nicht so schön lustig, fröhlich daherkommt, sondern eher so ein bisschen im Musikunterricht lernt man mal Dur und Moll. Also Moll war das, nicht wahr? Sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht war es auch irgendeine Kirchentonart. Das ist ja auch nicht ganz so einfach Dur, sondern das ist dann phrygisch, lydisch, myxolydisch. Also das können Sie dann alles mal ergründen, was das da ist. Und das hat damit zu tun, dass die Nachfolge Jesu auch nicht immer ganz lustig ist, sondern auch, wir wissen ja, er ist ans Kreuz gegangen. Es ist nicht immer ganz einfach, diese Nachfolge, aber sie hat ein großes Ziel, ein lohnendes Ziel. Und darum heißt es auch schon in der Bibel, werfe dieses Vertrauen der Nachfolge Jesu nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und wir wünschen euch einen gesegneten Weg als Christen durch diese Zeit und Welt. Und nun wollen wir im Prinzip die weiteren Strophen singen, die angezeigt sind, und laden dabei gleich die anderen Kinder mal ein, mit hier nach vorne zu kommen, um dann gemeinsam in den Kindergottesdienst zu gehen. Das ist ganz wunderbar, ihr seid eine große, illustre Schar, und bevor ihr nun den Weg in den Kindergottesdienst antretet, wollen wir ganz kurz noch die Hände falten und bitten dich, Herr, segne du die Stunde des Kindergottesdienstes, segne du unser Miteinander, unsere Freude, vielleicht auch manchen Schmerz, den wir miteinander tragen. Lass uns wieder etwas Neues von dir und über dich erfahren. Herr, darum bitten wir dich. Amen. Und nun wünschen wir euch einen guten Weg, aber ich sagte es gerade, aha, hier wird es schon getragen, das Licht, das ist nicht einfach nur eine Laterne, sondern es geht um das Licht, was von Jesus sagt, ich bin es, und wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Der Lichtträger geht immer von raus, von weg, nicht wahr? Also, und ihr folgt hinterher.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Herr, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Was wollt ihr? Fragte Jesus. Wir möchten gern in deinem Königreich die Plätze rechts und links neben dir einnehmen. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt, antwortete Jesus. Könnt ihr denn das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Ja, das können wir, antworteten sie, ohne zu zögern. Ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen, sagte Jesus zu ihnen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Als die anderen Jünger von dem Wunsch des Johannes und Jakobus hörten, waren sie empört. Da rief Jesus alle zusammen. Ihr wisst, sagte er, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und wer der Erste sein will, soll sich allen anderen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mit seinem Leben viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Und so lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille beten. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Wir hören zunächst den Predigttext für diesen Sonntagsgottesdienst. Er steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Da versammelten die Hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Der Herr segne an uns dies Wort. Liebe Gemeinde, in einem unserer Passionslieder heißt es: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Wir könnten es fast aufschlagen unter der Nummer 81, wenn wir es wollen. Wir werden es nachher nicht singen. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Und dem einen oder anderen klingt da vielleicht wie mir auch die Musik aus Bachs Matthäus-Passion im Ohr. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Als ein kleiner Junge einmal diese Worte aus dem alten Lied im Gottesdienst singen hörte, flüsterte er ins Ohr seiner Mutter: Aber Jesus hat doch gar nichts verbrochen. Er hat doch immer den Menschen geholfen und Gutes getan. Der kleine Junge hatte dabei die schönen Bilder aus seiner Bibel vor Augen und was er so eben gehört hatte in der Christenlehre. Genau das, was dieser Junge festgestellt hat, das führt der Evangelist Johannes in seinem Evangelium uns vor Augen. Jesus spricht mit den Leuten ganz eindrücklich über Gottes Reich und er tut großartige Dinge. Er hat zum Beispiel auf einer Hochzeit Wasser zu Wein gemacht. Über 5000 Leute hat er durch 5 Gerstenbrot und 2 Fische satt werden lassen. Ihr Konfirmanden könntet noch weiteres sicherlich aufzählen, was Jesus so getan hat. Er hat letztendlich ja auch Kranke geheilt. Und sogar seinen Freund, den Lazarus, nachdem der schon 4 Tage im Grab gelegen hatte, von den Toten auferweckt. Steht unmittelbar vor diesem Textstück, den ich eben als Predigttext vorgelesen habe. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Du, der du doch so viel Gutes getan hast. Immer wieder klingt es bei Johannes an, dass Jesus bestimmten Leuten ein Dorn im Auge war. Aber warum nur? In dem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, um den es heute in der Predigt geht, spitzt sich diese Frage zu. Überall im Volk ist Jesus und besonders seine Auferweckung des Lazarus Gesprächsstoff. Bis an die geistliche Führung Israels im Tempel von Jerusalem, an die Oberpriester und den Hohen Rat, das oberste Gericht der Juden, dringt die Kunde. Sorgenvoll wird hin und her gefragt: Dieser Mensch, der tut so viel Zeichen, und was tun wir? Lassen wir ihn so, dann werden alle an ihn glauben. Jesus, was hast du verbrochen? Für den Hohen Rat und die Oberpriester steht es fest. Du, Jesus, hast das Volk in Aufruhr und Unruhe versetzt. Und das ist gefährlich für uns und für das ganze Volk. Schauen wir doch mal in die Ratssitzung hinein. Ist da bei den bärtigen, weisen Herren, den Ältesten, den Schriftgelehrten und Oberpriestern vielleicht ein bisschen Eifersucht im Spiel, Sorge, dass der Tempel zur Nummer 2 werden, degradiert werden könnte? Vielleicht auch das, aber es geht eindeutig um weit mehr. Die Obersten, sie sehen die Situation im Land ganz realistisch und auch die Zeit, die angebrochen ist. Werden sie alle an ihn glauben, dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Denn schon seit Jahrzehnten ist Judäa römische Provinz. Der römische Statthalter Pontius Pilatus sitzt in Jerusalem und der lässt bekanntlich nicht mit sich spaßen. Schon mehrfach gab es von Pontius Pilatus Aufforderungen an seine Soldaten, Übergriffe zu unterbinden, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und Leute, die ihm verdächtig erschienen, einfach niederzumetzeln. Fakt um Fakt legen die Ratsherren auf den Tisch, tauschen Argumente aus, überlegen hin und her. Man muss ja noch froh sein, dass das jüdische Leben und der Gottesdienst am Tempel überhaupt einigermaßen stattfinden dürfen. Wie schnell kann es passieren, dass die Römer kommen und alles platt machen, was dem Volk, was ja auch uns und Gott heilig ist? Unruhestifter aus dem eigenen Volk können da so viel Schaden anrichten. Und dieser Jesus da aus dem Norden, aus Galiläa, wo ohnehin schon es oft gebrodelt hat, der ist auch so einer. Nur zwei aus dem Hohen Rat, ein gewisser Nikodemus und einer mit Namen Josef von Arimathea, wenden vorsichtig etwas dagegen ein, aber das ist schnell aus dem Weg geräumt. Wie geht es weiter mit dem Land, mit dem Volk, ja, mit dem Tempel? Das ist jetzt dran, das muss ergründet werden, das hat jetzt oberste Priorität. Und als alle so ihre Meinung gesagt haben, hält der Chef, der Kaiphas, der Hohepriester, das abschließende Plädoyer. Ein erfahrener Mann ist das, mit guten Kontakten zu den Römern, zu Pontius Pilatus. Er spricht, auch wenn er erstmal etwas beleidigt, eine einleuchtende Idee aus. Und zwar sagt er erst: Ihr wisst nichts. Tut schon weh. Aber dann kommt es. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch stirbt für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Ja, das leuchtet doch ein. Den Tod, den Untergang eines ganzen Volkes, den können wir nicht riskieren. Den kann niemand wollen. Und deshalb ist es besser, einer dieser Jesus aus Galiläa, der stirbt und das Volk wird dadurch gerettet. da ist es endgültig beschlossen. Todesurteil für den einen aus gutem, vernünftigen Grund. Jesus muss sterben. Und nun wird natürlich, wir wissen, wie es weitergeht, Schritt für Schritt dieser Plan von Jesu Feinden umgesetzt. Zum Schluss stirbt er am Kreuz. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Oder anders gefragt, Jesus, warum musstest du sterben? Aus dem, was wir bisher gehört haben, erkennen wir, aus politischem Pragmatismus, um größeren Schaden zu verhindern. Das ist dem Evangelisten Johannes völlig klar. Doch ihm geht es damit, wie es uns vielleicht geht, mit einem 3D-Bild. Kennen Sie diese Bücher? Es gab mal eine ganze Zeit, da wurden ständig solche hergestellt. Man sieht im Grunde nur eine bepunktete Fläche mit Mustern und sowas. Ja, sehr eindimensional, zweidimensional. Aber wenn man lange genug drauf schaut, tiefer und genauer schaut, dann sieht man noch etwas ganz anderes, ein geheimnisvolles Bild geradezu. Johannes sieht die würdigen 70 Herren des Hohen Rates diskutieren und Köpfe schütteln. Er hat die Stimme des Kaiphas im Ohr und plötzlich erkennt er, dahinter steht noch viel mehr. Dieser Kaiphas, der Pragmatiker, er ist und bleibt doch ein von Gott Beauftragter. Was Kaiphas da sagt, das hat noch einen viel tieferen Sinn. Er kann und muss letzten Endes das sagen und tun, was Gottes Wille ist. Wohl wahr, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Aber das hat nicht nur den Sinn, dass der Tod dieses einen allein das Volk Israel vor der Vernichtung durch die Römer bewahrt. Es geht um viel mehr. Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen, wie es eben in Vers 51 folgend heißt. Kaiphas macht Jesus zum Sündenbock. Das alte Prophetenwort wird jetzt neu und bekommt einen weiteren Sinn. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieses Wort kriegt eine ganz weit fassende Bedeutung jetzt. Gott wird durch Jesus sein geliebtes Volk Israel retten, aber mit diesem auch die anderen Völker. Und er führt sie alle gemeinsam als seine zerstreuten Kinder zu einem neuen Volk zusammen. Ja, hinter dem Urteil des Kaiphas steht der große Plan Gottes, um die Welt zu retten. Kaiphas selbst ahnt nicht, was er für weitreichende Dinge da ausspricht und was er da in Bewegung gebracht hat. Johannes aber weiß, dahinter steht das große Programm Gottes, das da heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Plan hatte ja einst begonnen mit der Weihnachtsbotschaft, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und es erreicht sein Ziel, dieser Plan, als Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Gedanklich fällt mein Blick auf die dritte Strophe, da heißt es nämlich, ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Je länger und je intensiver ich auf die Passion, die Leidensgeschichte Jesu auch in diesem Jahr wieder blicke, desto mehr bekomme ich, wie Johannes in seinem Evangelium, so einen 3D-Blick, so einen tiefer gehenden Blick und erkenne, das Leiden Jesu hat auch mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Menschsein zu tun. Ich habe, wie die Leute damals, etwas dazu getan, dass Jesus seinen Weg ans Kreuz gehen musste. Sie kennen doch sicherlich diese Rede von dem Kennedy in Berlin. Ich bin ein Berliner. Damals, als er sich eben solidarisch erklärte mit den Berlinern als Amerikaner, und nicht nur das, er identifizierte sich geradezu mit den Berlinern. Wir sind Papst, nicht wahr? Sowas gibt's auch. In diese Richtung denke ich, und man müsste im Anbetracht dieser Passionsgeschichte und dieses 3D-Blicks vielleicht eben auch sagen, ich bin Kaiphas. Auch ich entscheide pragmatisch, will nur das Beste, immer, Vernünftige, aber bringe damit doch auch immer wieder Unheil oder sogar Tod. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Und man könnte weiter sagen, ich bin Pilatus. Auch ich entscheide mich so oft für den Weg des geringsten Widerstandes und denke, dass ich dann meine Hände eben in Unschuld waschen kann. Und es klingt ein bisschen komisch, man könnte auch sagen, ich bin Jesus. Ich müsste eigentlich dort leiden, wo Jesus gelitten hat. Denn weil ich bin, wie ich bin, eben musste Jesus seinen Weg ans Kreuz gehen. Auch für mich hat er die Sünden getragen. Darüber hinaus weiß ich natürlich, er geht an meiner Seite, er fühlt, er leidet mit mir. Als der wahre Hohepriester sorgt er dafür, dass ich mit Gott im Reinen bin. Und darum kann ich auf die Frage, herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, letztendlich nur antworten, wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe, die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Auch für mich, auch für dich. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Der Wochenspruch für die kommende Woche und den heutigen Sonntag aus Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das Dankopfer, was wir beim nächsten Lied einsammeln, ist heute für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir laden recht herzlich ein, morgen am Montag zur Christenlehre wie geplant. Ab 17 Uhr ist die Gemeindebibliothek drüben im Pfarrhaus geöffnet, also wer wieder neue Lektüre braucht, kann sie sich dort gerne abholen. Und um 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde in der Hintertür. Am Mittwoch findet planmäßig Konfirmandenunterricht statt. Und um 16.30 Uhr findet in der Hintertür Jungschau statt. Am Donnerstag ist um 16 Uhr Singkreis und um 17 Uhr trifft sich der Kinder- und Jugendchor im Pfarrhaus. Und für kommenden Sonntag laden wir recht herzlich ein, am Palmsonntag zur Konfirmation. Dieses Mal, wie in den letzten Jahren auch schon, 10 Uhr. Aber wenn ihr 9.30 Uhr da seid, kriegt ihr vielleicht noch einen anständigen, guten Platz. Jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen und an die Verstorbene zu gedenken. Verstorben ist Frau Magdalene Ruth Lange im Alter von 92 Jahren. Sie wurde am vergangenen Donnerstag auf unserem Friedhof christlich beerdigt. Lasst uns beten. Herr Vater im Himmel, du hast Frau Magdalene Lange 92 Jahre hier auf dieser Welt geschenkt. Danke für diesen Segen, für dieses lange Leben. Du hast sie nun heimgerufen. Danke, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet. Du hast durch deinen Sohn ewiges Leben ans Licht gebracht. Schenk uns immer wieder, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern es dann erst richtig losgeht. Tröste du alle Betrübten und Traurigen und sei du bei uns. Amen. Vielen Dank. Nehmt wieder Platz. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle mal an den Luca, der heute an der Orgel sitzt, und auch an Pfarrer Lipki für ihren Dienst hier bei uns in der Gemeinde. Lasst uns das nächste Lied singen und dabei das Dankopfer einsammeln.
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, nimm gnädig an dies Opfer unseres Dankes, das wir darbringen zu deiner Ehre. Lass die Gaben dir wohlgefallen und segne sie zur Förderung deiner Gemeinde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns Fürbitte halten und beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt und du hast ihn für unsere Sünden den Weg des Leidens ans Kreuz von Golgatha gehen lassen, damit wir versöhnt und mit dir Frieden hätten. Dafür danken wir dir. Wir erkennen, du bist ein gnädiger Gott und der Gott unserer Stärke. Du bewahrst und segnest, du rettest und versöhnst, du lässt uns hoffen. Und so bitten wir dich auch nach deinem herzlichen Erbarmen auf Golgatha weiterhin und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du siehst, wie Eltern um ihre Kinder weinen, wie Kinder verhungern, verschleppt und versklavt werden, wie Gewaltherrscher Drohnen aussenden, Drohungen ausstoßen und Bomben regnen lassen. Du siehst die Blutspur der Kriege, die Trauer der Verwundeten, den Zorn der Opfer. Du kannst retten und versöhnen. Darum rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Du spürst die Schmerzen der Kranken, ihre Angst und die der Angehörigen, die Müdigkeit derer, die sich sorgen, die sich kümmern und pflegen, die sich selbst aufopfern. Du spürst, wie sich die Erschöpften fallen lassen und die Ratlosen aufgeben wollen. Du kannst retten und versöhnen. Darum rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Du leidest mit deiner Schöpfung, mit den Tieren, auf deren Kosten wir leben, mit den vom Aussterben bedrohten Arten, mit den schmelzenden Gletschern. Du leidest und achtest auf das Seufzen der Schöpfung. Du kannst retten und versöhnen. Darum rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Du hörst, wie deine Gemeinde dich sucht, deine weltweite Kirche nach dir fragt, wie junge Menschen sich auf ihre Konfirmation vorbereiten oder auf ihre Taufe zum Osterfest in ihren Familien. Du hörst und siehst, wie wir unseren Glauben leben. Du bewahrst und segnest, du rettest und versöhnst, du lässt uns hoffen. Darum rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich, und sprechen gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.